Hören den für heute vorgeschlagenen Predigttext aus dem 2. Mosebuch, Kapitel 33. Der Herr sprach zu Mose: Du hast Gnade vor meinen Augen gefunden, und ich kenne dich mit Namen. Und Mose sprach: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sprach: Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will dir kundtun den Namen des Herrn. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter: Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter: Siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun, und du darfst hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Gott segne uns durch sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, schon immer wollten die Menschen gerne Gott sehen. Vielleicht, um besser an ihn glauben zu können. Oder um nicht an ihn glauben zu müssen. Denn was ich sehe, daran muss ich nicht mehr glauben. Was ich sehe, das weiß ich. Das ist beweisbar. Manche geben vielleicht auch vor, Gott sehen zu wollen, um dann eine Ausrede zu haben. So wie der Kosmonaut Nikolajew nach seinem ersten Weltraumflug. Ich habe keinen Gott und keine Engel gesehen, meinte er. Mit anderen Worten, die gibt es nicht, das ist nun klar. Bewiesen war damit allerdings nur die Dummheit dieses Überfliegers, denn wer denkt, dass er Gott über den Wolken im Weltraum oder auf dem Mond oder auf einem Stern sieht, der hat weder begriffen, wer Gott ist, noch wer er selber ist. Aber Gott sehen können, das wäre doch etwas. Was man sehen kann, das kann man irgendwie auch einordnen. Und das kriegt man in gewisser Weise in den Griff. Und Übermenschliches, Göttliches in den Griff kriegen, für sich selbst nutzbar zu machen, das war schon immer Anliegen der Menschheit. Und so haben Menschen schon immer versucht, Gott sichtbar zu machen. Herausgekommen sind dabei Götzenbilder, Götzen. So wie das goldene Kalb im Kapitel vorher hier. Die Versuchung ist groß. Ob sie vor den Christen und Kirchen wirklich Halt gemacht hat? Die ersten Christen hatten keine Bilder, weil sie noch so mit der hebräischen oder jüdischen oder biblischen Wurzel des Christentums verbunden waren, dass sie das Bilderverbot sehr ernst genommen haben. Aber bald gab es Ikonen und Kreuze und Kruzifixe oder Symbole wie das Dreieck, vielleicht sogar noch mit dem Auge drin. Für die ersten Christen wäre das völlig undenkbar gewesen, ja Gotteslästerung gewesen. Aber heute empfinden das viele als eine Hilfe, um sich auf Gott und das Göttliche konzentrieren zu können. Auf jeden Fall bleibt es dabei, wir können den Gott der Bibel nicht sehen. Wir kriegen den Gott der Bibel nicht zu fassen, nicht in den Griff, weil er Gott ist und kein Götze. Wir können allerdings seine Spuren sehen, in der Schöpfung zum Beispiel. Und da merken wir, da war Gott am Werk. Da können wir ihm sozusagen hinterhersehen. nachträglich sehen, dass er da war. Wir kommen darauf nachher noch einmal zurück. Aber man kann auch leben nach dem Motto, nur durch Zufall stehe ich da, alles kam von selbst. Keiner ist gezwungen, in der Schöpfung Gottes Spuren zu sehen. Gott entdecken wir natürlich vor allem in der Bibel, in seinem Wort. Dieses Buch ist durch Gottes Mitwirken zustande gekommen. Es berichtet von seinem Wirken. Auch da können wir Gott sozusagen hinterhersehen. Die Bibel ist göttlich genug, um glauben zu können. Und sie ist menschlich genug, um nicht glauben zu müssen. Gott und sein Wesen wird am allerdeutlichsten in Jesus Christus. Er ist das einzig gültige, vollkommene Ebenbild des unsichtbaren Gottes und deshalb das Verbot aller anderen Bilder. Jesus war göttlich genug, um in ihm Gott zu finden und zu begegnen und an ihn zu glauben. Aber er war auch menschlich genug, um nicht an ihn glauben zu müssen und ihn nicht als Sohn Gottes sehen zu müssen. Wir können Gott nicht sehen und wir können Gott nicht in den Griff bekommen. Und doch ist Gott da. Und deshalb kann es tiefe Gottesbegegnungen geben. Die Bibel ist voll davon. Auch unser Predigttext hier aus 2. Mose 33 berichtet von einer tiefgreifenden und beeindruckenden Gottesbegegnung. Vor unseren Versen heißt es da schon, der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und wir dürfen in solche Gespräche hineinhören. Die Bibel nimmt uns mit hinein in diesen ganz vertrauten Umgang, diese vertraute Beziehung, die Mose zu Gott hatte und Gott zu Mose. Nein, da geht es nicht darum, Gott in den Griff zu kriegen oder auch nur eine religiöse Neugier zu befriedigen. Wenn das dein Motiv wäre, landest du bei all deinen frommen Unternehmungen und Übungen mit Sicherheit bei einem Götzen. Wenn wir das ganze Kapitel lesen, merken wir, Mose geht es darum, seine Berufung wahrnehmen zu können. Den Auftrag zu erfüllen, den Gott ihm gegeben hat. Er soll das Volk Israel, dieses zänkische Wüstenvolk, diese ehemaligen Landsklaven, die ständig meckern, murren, von Gott abfallen, die rebellieren und immer wieder was anderes wollen, er soll diese störrische und bockige Menschenherde in das verheißene Land führen. Und Mose sagt, Gott, das geht überhaupt nicht. Das geht nicht, wenn du nicht mitgehst und wenn du nicht den Weg zeigst und wenn du nicht dich selber zeigst. Ich brauche zu all den unlösbaren menschlichen Problemen dein göttliches Gegengewicht, sonst geht hier alles unter. Vielleicht kennt das mancher unter uns, dieses Verlangen, diese Not, diesen Hunger. Gott, ich brauche mehr von dir. Ich muss dich tiefer erkennen. Ich brauche eine tiefere Begegnung mit dir. Ich brauche noch eine ganz andere Klarheit, eine ganz andere Kraft. Zumindest muss mir die Überlegenheit deiner Weisheit und Kraft deutlich werden. Ich bin sonst den Aufgaben nicht gewachsen. Ich komme sonst weder mit den Verhältnissen zurecht, noch mit den mir anvertrauten Menschen, noch mit mir selber. Ich brauche eine Vergewisserung deiner Liebe. Zeig sie mir neu, sodass ich sie aufnehmen kann, aufsaugen, empfangen kann, dass sie mich in der Tiefe prägt. Wenn ich mir nicht sicher sein kann, dass dein Ja über allem, über meinem Leben steht, dann bricht hier alles zusammen. Zumindest breche ich zusammen. Gott, lass mich dein Licht, deine Herrlichkeit, dein Wesen, das Gewicht deiner Ehre, den Gehalt deines Charakters sehen, tiefer erkennen als bisher, nicht nur intellektuell, sondern so, dass mein Innerstes, mein Wesen davon erfasst und verändert wird. So betet Mose hier. So kann er beten, nachdem er von Gott gehört hat, und zwar zum wiederholten Mal, er brauchte das öfter: Du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Das darf durch Jesus Christus auch jeder Christ wissen. Und Gottes Geist möchte das im Herzen ganz lebendig und aktuell machen. Gott sagt, ich kenne dich und deine Eigenarten und deinen Weg und dein Wesen. Und ich habe dich angenommen und akzeptiert. Du bist bei mir willkommen. Du hast freien Zugang. Und ich habe dich durch Jesus Christus würdig gemacht, zu empfangen, was ich zu geben habe. Auf diesem Fundament ist das Gebet, das Gespräch mit Gott, etwas ganz Starkes und Gewaltiges. So wie wir es hier auch bei Mose sehen. Nein, Gottes Herrlichkeit und Gottes Angesicht kann er nicht direkt sehen. Er würde das nicht verkraften. Aber Gott zeigt ihm das, was er verkraften kann und was ihm wieder neue Kraft gibt. Alle meine Güte will ich an dir vorübergehen lassen, mein wahres Wesen, mein Bestes, mit dem ich für euch sorge, und will vor dir kundtun den Namen des Herrn. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Gott allein ist gut. Und Güte in ihrer reinen Form finden wir nur bei Gott. Und dort finden wir sie zu 100%. Wie schnell rutscht uns das weg? Und wir halten unsere eigenen Gedanken und unseren Willen für etwas Besseres als Gottes Gedanken und Absichten. Und dann Gottes Name. Der Name war für den antiken Menschen auch das, womit etwas fassbar wird. Was man benennen kann, das kann man beherrschen. Und schon als Mose am Dornbusch Gott nach seinem Namen fragte, bekam er als Antwort dieses unfassbare: Ich bin, der ich bin. Ich bin da als der, der ich war und bin und sein werde. Ich bin da für euch und werde für euch da sein. Ich bin der immer dabei Seiende. Das ist so eine sich im Kreis drehende Selbstdefinition Gottes, die besagt: Ich bin da und werde da sein, und das genügt es zu wissen. Warum und wie und weiteres, keine Auskunft. Das ist nicht zu fassen. Ich werde da sein und werde dabei sein. Mehr kannst und brauchst du nicht zu erkennen. Du kriegst mich nie in den Griff, weder jetzt noch vorher noch hinterher. Aber ich habe immer alles in der Hand. Und ich bin immer da. Und was Gott jetzt sagt, ist im Grunde genommen genau dasselbe. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. So bin ich da, so werde ich da sein, und das genügt. Warum und wieso und wie? Keine weiteren Auskünfte. Ich bin da, das ist vorgegeben. Und meine Gnade, mein Erbarmen sind auch vorgegeben. Gnade und Erbarmen bedeuten auch, ich begabe und statte aus mit Kräften, mit Fähigkeiten und Mitteln, und ich lasse werden, ich gebe Zukunft aus dem Mutterschoß meines Wesens, das euch liebt und das euch schützt. Das genügt. Punkt. Paulus zitiert diesen Vers später im Römerbrief und sagt damit: Gott ist entscheidend, nicht dein Tun. Gott und sein Wesen ist die Grundlage, nicht dein Wollen und Laufen, deine Fähigkeiten und deine Aktivitäten. Wenn du dich bei Gott und seinem Wesen und seinem Erbarmen einfindest, dann findest du auch zu den richtigen Aktivitäten. Nur so rum kann es funktionieren, niemals umgekehrt. Und das ist auch das, was Mose hier braucht und bekommt in dieser geheimnisvollen Gottesbegegnung. Und sie enthält noch etwas sehr Kostbares. Siehe, es ist ein Raum bei mir, ein Platz, ein Standpunkt kann man auch übersetzen. Und da sollst du auf dem Felsen stehen. Und wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du wirst mich von hinten im Nachhinein sehen. Du wirst mir nachsehen, aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Das ist der Höhepunkt und der Grenzpunkt dessen, was für einen Menschen bei Gott möglich ist. Grenzpunkt, Gott schauen und sehen, geht nicht und gibt's nicht. Höhepunkt, ich heb dich hoch zu mir, stell dich neben mich. Da ist ein Raum bei mir für dich. Und ich gebe dir einen festen Standpunkt bei mir. Und von diesem Standpunkt aus, von meinem Standpunkt aus, kannst du nun den Menschen und das Menschliche anschauen. Den Menschen und das Menschliche aus der Gotteshöhe verstehen und würdigen. Komm und versteck dich bei mir. Dort zeige ich dir etwas von mir und wie ich alles sehe. Und wie es aus meiner Perspektive aussieht. Das ist ganz großartig. Und genug für dich. Vor dem, was zu groß ist für dich, schütze ich dich. Schütze ich dich mit meiner Hand. Und dann kannst du hinter mir hersehen, im Nachhinein sehen, meine Spuren sehen und verstehen. Schon in der Schöpfung und in der Bibel sehen wir Gott sozusagen hinterher, wie ich es am Anfang gesagt habe. Und auch bei unserem ganz persönlichen Lebensweg und in unserer Gottesbeziehung sehen wir Gott hinterher, sehen ihm im Nachhinein. Erst im Nachhinein wird uns meist klar, dass Gott da war und am Werk war und vielleicht auch, wie er es gemeint hat. Das erinnert an das Sprichwort, leben müssen wir unser Leben vorwärts, aber verstehen können wir es erst rückwärts, im Nachhinein. Gott sehen? Nein. Gott tiefer erkennen, Gott tiefer begegnen, tiefer von ihm geprägt werden, neu, umfassender von ihm ausgerüstet werden, eine neue Sicht bekommen für alles, ja. Religiöse Neugier, die sich Gott oder das Göttliche zunutze machen will, führt zu den Götzen. Aber das Gebet eines Menschen, der vor Gott Gnade gefunden hat, führt zu dem lebendigen Gott hin. Grenzpunkt und Höhepunkt der Gottesbegegnung. Die Grenzpunkte müssen wir akzeptieren. An Höhepunkten steht uns Großartiges offen. Schon Mose lehrt uns das. Und seit Jesus kam und seit Gottes Geist ausgegossen ist, gilt es erst recht. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Wir beten. Deine Gegenwart, o Gott, ist alles. Sie verwandelt alles, macht es klar. Großes wird bedeutungslos. Was bei dir gilt, wird uns groß. In deiner Gegenwart stehen, bestehen, ruhen, ist das größte Vorrecht, die kostbarste Erfahrung. Nichts verändert und erneuert uns so wie deine Nähe. Dich suchen und finden, deiner Gnade und Güte, deiner Liebe und deinem Erbarmen zu begegnen, das macht uns heil, bringt uns zurecht, befreit von allem Falschen und gibt uns das Echte. Gib uns Herzen, die dich suchen, bis sie dich gefunden haben. Zeig uns den Weg, der zu dir führt, den Ort, wo du den Raum für uns eingerichtet hast, den Felsen, auf dem wir stehen und deinen Standpunkt finden, die Felskluft, in die wir fliehen können, um bei dir geborgen und geschützt zu sein. Komm mit deinem Geist, der uns von dir begeistert sein lässt. Komm mit deinem Feuer, das alle Sünde verbrennt. Mit deinem Wind, der uns mit Kraft füllt und in Bewegung bringt. Mit deinem Lebenswasser, das den Durst stillt und uns aufleben lässt. Schenke du so Begegnungen mit dir, dass wir nicht mit Veranstaltungen zufrieden sind, sondern von dir umgestaltet werden. Dass wir nicht in religiöser Routine erstarren oder uns drehen, sondern die Einzigartigkeit des Glaubens uns staunen lässt. Und wir zu Menschen werden, die dich im Geist und in der Wahrheit anbeten, zu deiner Ehre da sind, etwas von deiner Herrlichkeit widerspiegeln und so Licht der Welt sind. Amen.